Growing Values, der Podcast für erfolgreiche US-Immobilieninvestments nach Maß mit Moderator Bernhard Sass.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Growing Values. Ja, wie immer freue ich mich, dass ihr dabei seid. Und bevor wir starten, muss ich zunächst mal mich entschuldigen dafür, dass es im letzten Monat keine neue Folge gab. Ich erkläre auch gleich die Hintergründe, aber wenn man es ganz einfach fassen will, wir haben es tatsächlich zeitlich nicht geschafft. Und mit einem Grund dafür war mein Besuch in Atlanta, in Georgias Hauptstadt in den USA, bei meinen Kollegen von TSO, The Simpson Organization. Und ich möchte das auch gerne zum Anlass nehmen, heute nochmal in unserer Folge ein bisschen mehr auf diese Region und auf die USA generell einzugehen. Denn diese Tage da vor Ort haben mir tatsächlich nochmal gezeigt, ja, USA ist mehr als Donald Trump. Und unsere Medien berichten leider nun sehr einseitig täglich von allem, was die USA betrifft. In erster Linie bezogen auf die politische Situation, auf die Tagespolitik und eben das, was der Präsident Donald Trump dort an Entscheidungen trifft. Und diese Entscheidungen haben natürlich entsprechende Auswirkungen für die Wirtschaft. Aber gerade deshalb wollte ich mir neben unseren Immobilienprojekten dort auch nochmal ein Bild machen von den Menschen, von der Region, von der Mentalität. Und das waren wirklich sehr überzeugende, sehr schöne Eindrücke, die ich dort gewonnen habe. Und weil ich nicht ganz alleine war, sondern mich tatsächlich vor Ort getroffen habe mit einem unserer Vertriebs- und Geschäftspartner, habe ich ihn dazu gebeten und jetzt telefonisch zugeschaltet. Und wir wollen mal versuchen, ja, diese Eindrücke, die wir dort in dieser Woche, in diesen Tagen, die wir zusammen dort waren, bekommen haben, nochmal wiederzugeben, um auch das Bild der USA hier und da noch ein bisschen, ich sag mal, gerade zu rücken oder zumindest aus einer anderen Perspektive darzustellen. Ja, und deshalb freue ich mich, dass er zugeschaltet ist. Dieter Seib, Vertriebspartner unseres Hauses, Finanzberater mit einer ganz eigenen Herangehensweise, mit einer ganz anderen Story. Und ich freue mich darauf, dass wir uns hier jetzt nochmal austauschen und er sich vorstellen kann. Und deshalb herzlich willkommen, Dieter. Schön, dass du dabei bist.
Ja, erstmal von meiner Seite auch. Guten Tag, Bernhard. Freut mich auch, dass wir jetzt zusammen diesen Podcast besprechen, weil wir haben ja auch ein gemeinsames Erlebnis in letzter Zeit gehabt in Atlanta. Es war eine sehr schöne Sache, aber da kommen wir später nochmal dazu, denke ich. Und von meiner Seite aus ist es so, ich möchte mich ein bisschen vorstellen. Ich bin Finanzberater, überwiegend für niedergelassene und angestellte Mediziner. Und das Thema, was in den letzten Jahren sich immer mehr verstärkt hat, ist die Geldanlage, insbesondere halt auch, wie man halt Vermögen am besten anlegen kann unter dem Gesichtspunkt, der kommt jetzt immer mehr auch unter strategische Ausrichtung. Also nicht nur die Rendite an für sich ist für die Kunden immer wichtiger, sondern auch, wie stelle ich mich denn wirklich breit auf und da eine strategische Ausrichtung. Und da ist es schon sehr interessant, weil es tut sich ja bei uns sehr viel in Deutschland und auch in Europa, was meiner Ansicht nach immer mehr die Menschen betreffen wird, die ein kleines Vermögen haben oder halt auch ein sehr gutes Einkommen, weil die Abgaben und Steuerlast in Deutschland insbesondere in den nächsten Jahren eher steigen wird, als dass man sagt, da ist eine Entlastung zu erwarten.
Mhm. Ja, mit Sicherheit, absolut. Sag noch mal so ein bisschen für die Zuhörer, wie lange bist du schon in unserer Branche tätig? Wie lange machst du dieses Business Finanzberatung schon?
Ja, also ich bin von Hause aus, habe ich sehr viele Jahre in der Bank gearbeitet, bin auch Bankfachwirt und habe mich aber dann in 2003 selbstständig gemacht. Also es sind jetzt 22 Jahre. Und wir haben, also kommen aus der Historie heraus, hauptsächlich am Anfang waren das sehr viele Versicherungsleistungen, sei es um die Berufsunfähigkeitsversicherung, fondsgebundene Lebensversicherung, die Sachversicherung, Finanzierungen und die Geldanlage, die ist erst so im Laufe der Zeit immer stärker geworden, sodass man jetzt sagen kann, wir haben jetzt mehr jetzt zum Thema Geldanlage tendieren die Kunden hin, weil die Entschuldung der Kunden hat sich auch im Laufe der Zeit so entwickelt, dass sie sich entschuldet haben und dann immer mehr anfangen, Vermögen aufzubauen. Oder halt fällige Lebensversicherungen jetzt haben, was auch ein Thema ist von meinen Kunden. Und dann geht es halt tatsächlich darum, wie lege ich denn jetzt das Vermögen an? Weil das ist auch klar, wenn ich einen größeren Betrag aus einer Lebensversicherung herausbekomme, den möchte ich nicht in einem Jahr verfrühstücken.
Jetzt hast du ja wirklich einen speziellen Ansatz, habe ich eben schon in der Anmoderation gesagt, denn du bist tatsächlich auch wirklich sehr USA-affin, also bist halt ein sehr großer Kenner, aber auch ein großer Fan der USA, aber nicht ganz allgemein, sondern du hast ja da auch noch mal ein spezielles Geschäftsfeld aufgetan, was ich persönlich nach wie vor super spannend finde. Und wir kommen ja auch gleich noch mal drauf, dass das ja auch ein Auslöser war oder ein Grund war, warum wir uns in Atlanta getroffen haben, weil du eben generell dort vor Ort warst. Erzähl noch mal so ein bisschen, wenn wir jetzt bei Kapitalanlage sind und du jetzt über diese Spezialisierung sprichst, was ist jetzt so deine Kernkompetenz und so deine Hauptassets, sage ich mal, die du vermittelst und wo du sagst, da stehe ich hinter aus den und den Gründen, weil das finde ich halt auch, denke ich, für unsere Zuhörer super interessant.
Ja, also ich muss dazu sagen, dass diese Erkenntnis, die ist erst vor guten Jahr, anderthalb Jahren gewachsen, dass man der Geldanlage insbesondere auch den strategischen Aspekt, den darf man nicht vernachlässigen. Weil normalerweise hat man so die klassische Aufteilung mit den verschiedenen Spartöpfen, wo man darauf zugreifen kann, kurz, mittel, langfristig und ist überwiegend beheimatet in Deutschland, was auch was den Immobiliensektor angeht. Die meisten Kunden von mir, die leben in der eigenen Immobilie und haben darüber hinaus noch vielleicht auch vermietete Immobilien in Eigentum, in Form von Eigentumswohnungen und die Geldanlage ist auch alles in Deutschland im Euroraum, sodass man tatsächlich alles in einer Währung hat und in einem Wirtschaftsraum. Und da ist die Überlegung entstanden, ist das strategisch sinnvoll in der heutigen Zeit, das noch so weiterzuführen? Oder wäre es nicht besser, wenn man sagt, okay, wenn ich mein Vermögen mal so auf den Tisch lege und ausbreite, wo bin ich denn investiert, um da diesen strategischen Ansatz eben auch mit im Blick zu haben? Und das bedeutet, dass man eben nicht vielleicht alles in einem Wirtschaftsraum und in einer Währung hat, sondern tatsächlich auch Sachwerte hat direkt in einem anderen Land, am besten noch in einem anderen Kontinent, da komme ich auf USA, und in einer anderen Währung. Daraus ist dann auch meine Überlegung entstanden. Ich habe also in Deutschland ein Unternehmen. Ich habe aber jetzt dieses Jahr in Amerika ein US-Unternehmen gegründet. Terra America nennt sich das. Und das befasst sich ausschließlich mit Immobilienanlagen im gewerblichen Bereich, als auch den Grundstückskauf direkt für den einzelnen Kunden, der dann Interesse hat.
Okay. Ja, und das ist, glaube ich, das Besondere, weil gerade wenn wir jetzt mal überlegen, also ein Grund für diese Podcast-Folge, habe ich ja anfangs gesagt, ist aus meiner Sicht die doch sehr einseitige mediale Darstellung USA gleich Donald Trump mit diesem Negativfaktor, der dann fast immer einher schwingt, ohne jetzt aber eben dann zu sagen, ja, aber das USA ist ja mehr als Donald Trump oder irgendein anderer Präsident, sondern es sind halt eben die Menschen vor Ort. Und deshalb lass da nochmal einsteigen, weil die Entscheidung dafür zu sagen, ich fokussiere mich jetzt sehr stark auf die USA mit dem genannten Grund Währungsdiversifizierung und eben auch generell geopolitisch in einem anderen Wirtschaftsraum, in einem anderen Land tätig zu sein. Das ist ja insofern spannend, weil im Moment die meisten eher sagen, um Gottes Willen, USA geht ja gar nicht und der Dollar und also ich höre eigentlich immer nur sehr viel Ablehnung und du bist jetzt nun von der ganz anderen Seite. Lass dann nochmal darauf eingehen, wie ist das entstanden, auch dieses Grundstücksthema, weil das finde ich nach wie vor super faszinierend.
Ja, weil das ist einfach auch der Sache geschuldet, was vielen Deutschen gar nicht bewusst ist. Die Eigentumsrechte, die man in den USA hat, die sind viel weitreichender als hier in Deutschland bei uns. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel, jetzt, was ich eben jetzt auch wieder auch, also ich kaufe ja auch selbst Grundstücke. Das ist brachliegendes Land. Und da muss man eben darauf achten, wenn man sowas kauft. Es gibt vertragliche Restriktionen. Es kann aber auch sein, dass man vertraglich das so vereinbart hat, dass überhaupt keine Restriktionen bestehen. Das heißt, ich kann mit meinem Eigentum tatsächlich so das machen, was ich möchte. Das heißt, ich kann da ein Haus hinbauen, ich kann da eine, sag ich mal, eine Ferienhütte draufsetzen, alles Mögliche. Also diese Regularien, wie wir sie in Deutschland ja kennen, dass eine Wiese auch bleiben wird. Oder beziehungsweise, wenn ich ein Waldgrundstück kaufe und nicht mal die Bäume fällen darf, ohne Genehmigung, das ist in den USA ganz anders. Und da muss man sich, wie gesagt, immer da mit diesem einzelnen Grundstück befassen, beziehungsweise dann, welche Restriktionen stehen dahinter. Und das macht es für mich so interessant, weil es gibt sehr hohe Wertsteigerungen, weil ganz einfach, wenn man eine gute Lage hat, vor allen Dingen halt auch einen Staat, wo man sagt, okay, dieser Staat entwickelt sich sehr gut, wirtschaftlich gesehen, dann meiner Meinung nach führt das dazu, dass diese Grundstücke auch einen hohen Wertzuwachs zu verzeichnen haben und man kann dementsprechend dann auch diese Grundstücke ja später wieder verkaufen oder man kann sie tatsächlich auch entwickeln, dass man sagt, okay, ich entwickle das jetzt und setze da auch ein Haus drauf.
Okay, und das war ja für dich so ein bisschen der Door-Opener, sage ich mal, generell zu sagen, wenn ich jetzt einmal den Fuß schon dort in der Tür habe beim Thema Grundstücke, dann wäre jetzt natürlich parallel passend die Frage, wenn jemand statt Grundstücken direkt in Immobilien investieren will, ja, baut er jetzt selber was oder Stichwort Gewerbeimmobilien, wie wir sie letztendlich managen und betreiben, dann zu sagen, ich investiere halt eben beispielsweise in so einen Fonds wie bei uns. Und so sind wir ja auch zueinander gekommen, dass es halt auf jeden Fall gepasst hat von der Einstellung her. So, und jetzt warst du Ende September für mehrere Wochen in der Region, rund um Tennessee und dementsprechend auch nicht weit weg von Atlanta. Und deswegen haben wir die Chance genutzt und haben uns dort getroffen, als ich halt für eine Woche bei den Kollegen war und unsere Objekte mir angeguckt habe, aber auch natürlich mit vielen Kollegen gesprochen habe, um so ein bisschen nochmal so ein Gefühl zu kriegen für das, was dort gerade geht. Ich muss mal ganz kurz dazwischen, wenn hier irgendwelche Schnarrgeräusche im Hintergrund sind, wir haben hier die Handwerker im Haus, also wir haben hier in Düsseldorf, wo ich jetzt gerade die Aufnahme mache, wir haben das Erdgeschoss von so einer alten Jugendstilvilla gemietet. Sieht sehr schön aus hier, ist aber auch entsprechend alt. Und ich habe heute Morgen schon gedacht, da wären irgendwelche Tiere draußen, die dann irgendwie an der Wand kratzen. Aber nein, es ist der Handwerker, der hier die Stuckarbeiten ausbessert. Ich habe ihm zwar gesagt, wir würden gleich eine Aufnahme machen, aber ich vermute mal, dass er den Zeitplan deswegen nicht ändern kann. Also wenn ihr was hört im Hintergrund, was so ein bisschen schnarrt oder so, das ist jetzt nicht irgendwie ein Tier, sondern tatsächlich der Handwerker, der hier diese schöne Immobilie von außen gerade bearbeitet und so ein bisschen neuen Anstrich macht. Das nur zur Erklärung.
Genau. Ja, vielleicht kann ich das nochmal auch ergänzen, was du gerade auch angesprochen hast. Was meine Beratung angeht. Ich habe eine gewisse Expertise daraus wirklich entwickelt, was unbebaute Grundstücke angeht. Mhm. Aber wenn es um gewerbliche Anlagen geht, die auch natürlich eine andere Dimension haben, da ist es sehr wichtig, dass man sich da auf einen Partner wie TSO verlassen kann. Ganz einfach deshalb, weil dieses Know-how, diese Erfahrung, die kann man ja auch nicht von heute auf morgen sich erarbeiten. Da braucht man auch sehr viel Zeit dazu. Und dann ist es ja auch sehr, sehr schön, dass man bei TSO sich auch ja mit kleineren Beträgen von ab 25.000 US-Dollar beteiligen kann. Und nicht jeder möchte jetzt den Weg gehen und möchte ein Grundstück kaufen, weil es doch für viele absolutes Neuland ist. Deshalb auch diese Kombination, finde ich, die ist sehr gut, dass man wirklich dem Kunden auch sagen kann, okay, es gibt das eine und das andere. In Kombination ist es perfekt, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, naja, ich mache lieber dann erstmal eine gewerbliche Investition, dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, dann ist TSO der richtige Ansprechpartner, weil einfach TSO über eine mehrere Jahrzehnte Expertise verfügt und da ist eine hohe Verlässlichkeit, vor allen Dingen halt, da konnte ich mich ja jetzt wo ich dich ja auch in Atlanta besucht habe, wo wir uns getroffen haben, auch nur bestätigen, Atlanta ist tatsächlich auch eine Stadt, Die ist erstmal sehr schön, weil sie ja sehr grün ist. Es gibt sehr viel Lebensfreude dort und vor allen Dingen, es ist eine Stadt, die wirtschaftlich nach wie vor sehr stark expandiert. Und man vermutet gar nicht, wie viele deutsche Firmen mittlerweile jetzt auch in Atlanta ihren Hauptsitz hin verlegt haben. Da ist zum Beispiel Mercedes als auch Porsche. Es gibt auch viele amerikanische Unternehmen, die ihren Hauptsitz jetzt nach Atlanta verlegen. Ganz einfach deshalb auch, weil es ist ein riesiger Flughafen. Die Stadt ist lebenswert, hat viel zu bieten und im Umland gibt es auch sehr schöne Regionen, wie zum Beispiel auch die Blue Ridge Mountains. Das gehört zu dem Upper. Ist ein sehr schöner Ausflugsort und es ist nicht weit von Atlanta. Also es ist alles, man hat das im Radius von, sag ich mal, von einer gut 1 bis 2 Stunden Fahrzeit, was für Amerikaner natürlich wirklich eine kurze Distanz ist.
Absolut. Ja, das habe ich ja auch schon mal in einer anderen Folge rüberzubringen. Dieses Grün, wenn man also alleine auf dem übrigens größten Flughafen der Welt landet, dann sieht man von oben erstmal nur grün, grün, grün und denkt sich, wo ist denn jetzt die Stadt? Und das heißt also, man hat eine Region, die landschaftlich sehr ansprechend ist. Und ja, ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich sehr wetterfühlig, aber ich habe dieses Wetter dort unten genossen. Jetzt war es dieses Jahr dann Ende September fast schon ein bisschen zu warm, zumindest jetzt nicht für mich, aber generell für die Region. Da hört man noch 27, 28 Grad Ende September. Und als ich letztes Jahr da war, ein bisschen später im Oktober, da war es dann halt irgendwie so Mitte 20 Grad. Also eine sehr, sehr angenehme Temperatur, die halt eben auch wirklich sehr lange anhält und halt ja dafür sorgt, dass es halt eben ein sehr angenehmes Klima auch mit sich bringt. Und du hast es schon gesagt, es ist halt eben eine sehr attraktive Stadt, diese Great Area, die rund um Atlanta ist, wo wir auch dann Immobilien entwickeln oder managen. Die ist halt super attraktiv. Ne? Das ist so das, wo man dann oft so ein bisschen den Blick verliert, wenn man über USA spricht. Man muss dann schon noch mal genau gucken, in welcher Region befinde ich mich denn dort. Und im Südosten generell ist halt so eine Kombination aus Lebensqualität und verhältnismäßig günstigen Lebenshaltungskosten im Vergleich zum Rest des Landes tatsächlich so eine schöne Ausgewogenheit, die diese Attraktivität nochmal mit sich bringt. Und ja, unser Unternehmen ist dann nun halt eben schon seit 1988 tätig. Also von daher hat man da natürlich mit 170 Mitarbeitern vor Ort auch eine Expertise. Aber ja, lass uns mal darauf eingehen. Wir haben uns dann dort verabredet und getroffen, weil es halt wirklich sich nicht passte und haben uns dann halt mit zwei Kollegen von uns dann halt ein paar Sachen angeguckt. Und ich fand das auch sehr beeindruckend, mal abgesehen von den Lagen. Das sind halt eben auch ganz andere Büroobjekte. Ne? Wenn man so an unsere Büroimmobilien denkt, dann ist das was, wo man morgens hin und schnell möglich wieder wegfährt, weil man ja nur zum Arbeiten dort ist. Aber das ist eine andere Qualität. Ne?
Genau, das kann ich auch wiederum nur bestätigen. Was mich sehr beeindruckt hat, auch ist tatsächlich auch wie die Amerikaner aus, wir würden sagen, das Objekt ist unfertig. Da fehlt ja die Verkleidung oder so. Die haben einfach einen Blick dafür. Sei es jetzt in die moderne Richtung, dann ist das alles auch perfekt. Oder halt so ein bisschen auch auf alt getrimmt, dass man wirklich, sag ich mal, Mauerwerke eben nicht verputzt, sondern die einfach schön beeilt und dann dekoriert. Und dann ist aus diesem, in Anführungsstrichen, nach deutscher Sichtweise unfertigen Mauerwerk, aber eine richtig schöne Wand geworden. Und konnten wir ja sehen an ganz vielen Ecken, ob das Restaurants waren oder halt auch teilweise auch in Büros. Also es ist wirklich diese Vielfalt und vor allen Dingen, was mich wirklich beeindruckt hat, ist diese Ausstattung, wie sie das dann machen, wo man bei uns sagen würde teilweise, naja, also das kann man nicht so lassen, da muss man noch das machen. Wir wollen halt in Deutschland halt, wir wollen alles perfekt machen und da geht natürlich dann trotzdem auch viel verloren, weil man einfach diese Zeit dafür nicht hat, alles perfekt zu machen. Aber wenn es auch nicht ganz perfekt ist, kann es trotzdem sehr schön und angenehm sein. Und das habe ich auch da gesehen, das bringen die Amerikaner einfach super hin. Also ich fühle mich da auch wohl. Und es gefällt mir, wie auch wie der Umgang mit den Menschen sehr unkompliziert. Es ist einfach eine andere Welt und das macht es auch sehr angenehm, sage ich mal, von meiner Seite aus, da zu sagen, ja, da ist es doch gut, dass wenn ich das Geld da investiere und habe dann auch einen Nutzen davon. Aber
Du hast das zu Recht gesagt. Ich glaube, man muss tatsächlich auch so ein bisschen versuchen, und deshalb war das für uns ja auch wichtig, dass man vor Ort ist, dass man die Mentalität der Menschen versteht. Wie ticken die? Was haben die für Anforderungen? Und ich greife das nochmal auf mit den Büroimmobilien. Man muss sich das so vorstellen, dass dann einfach eine grob gemauerte Wand, die wird quasi wie so einem Industrieloft, wird die halt so gelassen. Und wird dann, wenn es dann von der Einrichtung her passt, halt entsprechend als ein Teil der Wand sozusagen, der Verkleidung quasi belassen, ohne dass jetzt alles verputzt sein muss. Qualitativ ist das absolut hochwertig, aber es ist halt eben auch sehr individuell. Und das ist eben so ein Punkt, dass die Mieter tatsächlich sehr individuell ihre Büroräumlichkeiten gestalten. Das ist übrigens etwas, was der Vermieter, also in unserem Fall jetzt wir, wenn wir den Eigentümer dieser Immobilie sind, tatsächlich auch dem Mieter anbieten müssen. Also um dann mal in Zahlen zu sprechen, das sind gut 20% der Jahresmiete, die man erstmal in Vorleistungen geht, um jetzt die Büroimmobilie so individuell anzupassen, dass der Mieter sagt, perfekt, das ist jetzt alles in meinen Farben, so in meinem Look and Feel, wie man sagen würde. Und dann bin ich aber auch bereit, einen langfristigen, guten Mietvertrag zu unterschreiben, der uns dann natürlich als Eigentümer auch die Sicherheit gibt, okay, es hat sich jetzt gelohnt, diese Investition vorwegzunehmen, damit wir diesen Mieter für viele Jahre halt eben an uns binden. Und da kommen wir wieder auf die Mentalität der Amerikaner zu sprechen, während wir hier doch eher nüchterne Büroimmobilien sehen, wo tatsächlich sich alles auf die klassische Arbeitszeit beschränkt, haben wir da vor Ort natürlich beispielsweise Objekte gehabt mit erstklassigen Fitnessstudios in diesem Immobilientrakt drin. Also als Mieter beziehungsweise als Mitarbeiter, der jetzt in so einem Büro arbeitet, habe ich dann auch gleichzeitig neben vielleicht Bistro- und Restaurantmöglichkeiten für die Mittagspause auch noch ein sehr, sehr hochwertiges Fitnessstudio, was natürlich in der Regel dann kostenfrei ist für die Mitarbeiter, sodass hier, ich sag mal, Freizeit und Arbeitszeit viel mehr miteinander verschwimmen, was eben auch eine Mentalitätssache ist, dass dort sehr viel mehr privat mit den Kollegen gemacht wird und wir diese typischen 5 Uhr Feierabend, alle fahren nach Hause. Das ist dort eben nicht immer gegeben, sondern ganz oft macht man noch zusammen was, geht also zum Sport, geht was essen, hat also auch freie Zeit miteinander. Und das muss man wissen, wenn man dort mit Büros oder generell mit Immobilien handelt oder diese managt, dass solche Dinge halt extrem wertvoll sind, inklusive natürlich kostenloser Parkplätze und ganz vielen Möglichkeiten, dass es dem Mitarbeiter dort dann halt sehr angenehm ist, dort zu arbeiten. Stichwort Homeoffice. Viele Jahre haben wir das auch immer wieder als Argument gehört. Es wird doch gar nicht mehr so viel Büro gebraucht, weil alle arbeiten im Homeoffice. Auch das ist so ein Ammenmärchen. Ja, ich habe immer schon wieder gesagt, das ist auch mal eine Frage, ob ich in Chicago oder in New York mein Büro hätte in der Innenstadt oder in der Peripherie von Atlanta, also in einem der Vororte oder Stadtteile. Mittlerweile ist es überall so, dass die Mitarbeiter wieder in den Offices, in den Büros sind und dann vielleicht einen Tag in der Woche von zu Hause aus arbeiten, aber deshalb natürlich ihr Büro trotzdem brauchen und dementsprechend auch die Nachfrage da nicht komplett wegbricht. Also diese Vorstellung, dass keiner mehr im Büro arbeitet, alle von zu Hause, ich glaube, das kennen wir auch
Ja.
hier in Deutschland mittlerweile. Das ist Vergangenheit, das war eine Zeit in der Pandemie und da ist auch ein bisschen was übrig geblieben. Ich kann nur sagen, ich persönlich bin auch einmal die Woche im Homeoffice und mag das und habe trotzdem hier mein Büro und deswegen wird halt nicht weniger angemietet. Aber das ist so ein Punkt, der ganz
Das
oft Diskussion ist.
Genau, das kann ich dir auch nur beipflichten. Das stimmt, wie du es auch gesagt hast. Von meiner Seite aus habe ich auch so die Erfahrung gemacht. Es gibt immer mehr große Unternehmen auch, die sagen, dieser Kommunikationsaustausch, das ist doch was anderes, wenn man gemeinsam irgendwo in einem Büro sitzt oder danach nochmal ins Fitnessstudio geht. Da kommen ganz andere Ideen dann vielleicht auf den Tisch, als wenn jeder sein eigenes Süppchen zu Hause vorm PC sitzt.
Genau.
Und haben die festgestellt, das ist tatsächlich auch wirklich wahr. Es fehlt ja auch dann diese Kommunikation, dieser Austausch miteinander. Und dann ist es auch, was vielen ja jetzt bewusst geworden ist, zu Hause nicht immer der optimale Arbeitsplatz. Wenn dann halt Kinder da sind, insbesondere kleinere Kinder, die fordern das auch ein, können natürlich dann auch nicht verstehen, warum ist Papa oder Mama jetzt im Büro und kommt gar nicht raus.
Genau.
Und das sind solche Dinge, die den Alltag angehen, die hat man im Büro dann eben nicht. Und von daher ist es auch sehr wichtig, ich würde das auch so sehen, dass man sagt, okay, man kann vielleicht ein oder zwei Tage auch im Homeoffice sitzen, aber halt, dass man sagt, okay, ich mache das 4 oder 5 Tage, das finde ich, das ist dann nicht mehr effizient,
ja.
was die Arbeit dann angeht, weil dieser Austausch, der ist so wichtig.
Genau.
Das tun wir hier gerade auch, das ist ja auch die Arbeit, wir tauschen uns aus und es ist einfach, da kommen ganz andere Dinge zum Tragen, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und das
absolut, ja. Deswegen, das ist vor allen Dingen da, wo du in Teams arbeitest. Da gibt es so eine Team-Dynamik, die dann während des Gesprächs erst entsteht. Die kann im Zweifel über so ein Teams-Meeting, also digital basiert, nicht in der Form stattfinden. Das ist halt einfach so Erkenntnisse, die man hat. Und ich glaube, in unseren beiden Berufen, weil ich sag mal, meine Kunden sind ja Vertriebspartner wie du und viele andere. Und deine Kunden sind dann eben die echten Anleger, die klassischen Verbraucher. Und trotzdem funktioniert beides eben sehr stark über Beziehungsebenen. Und ja, wenn man sich vorstellt, man wird das Ganze bloß noch per Telefon machen oder Stichwort KI, also womöglich mit irgendeinem Robo-Advisor, es würde nicht funktionieren, ne? Weil wir einfach festgestellt haben, dass das Zwischenmenschliche dann extrem wichtig ist, auch für diese Vertrauensbasis, für dieses Vertrauensverhältnis. Und wenn ich mich dann persönlich treffe, ich jetzt beispielsweise mit dir in Atlanta oder hier oder du dich mit deinen Kunden, dann ist das eine andere Qualität. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben parallel zu diesem Podcast ja auch gemeinsam in einem Interview mit der Firma PB3C, das ist unser Medienpartner, eine Podcast-Folge vor einigen Wochen besprochen. Und da ging es dann unter anderem auch um dieses Thema KI und wie wird das unsere Beratungswelt verändern? Brauchen wir überhaupt noch den klassischen Berater? Also brauchen wir noch Unternehmen oder Unternehmer wie dich jetzt, Dieter, oder andere? Oder kann das nicht alles per Robo-Advisor, per Fintech und über eine App und so weiter gesteuert werden? Das wird nicht funktionieren, da sind wir uns beide, glaube ich, einig, sondern das ist also People's Business und da brauchst du auch eine emotionale, vertrauensvolle Verbindung und die kann natürlich die KI niemals übernehmen. Deshalb, wir nutzen sie gerne, aber sie soll uns unterstützen und nicht ersetzen.
Genau, die KI, das ist jetzt in aller Munde, das ist auch am Aktienmarkt spielt das die Hauptrolle, warum die Kurse so stark steigen, weil es sind einzelne Unternehmen, die tatsächlich dann den Index auch nach oben hieven. Aber was mir bei der ganzen Diskussion fehlt so ein bisschen, das ist, wie wird es denn tatsächlich dann auch umgesetzt, dass man einen Nutzen davon hat. Und dann das nächste ist, ja, KI wird es geben, wird auch kommen, gibt es jetzt auch schon, aber in der Form halt, dass, wie man sich das vorstellt, das ist ein Prozess und der lässt sich auch nicht von heute auf morgen umsetzen, ganz einfach, weil auch dafür wird jede Menge Geld gebraucht, was investiert werden muss in neue Rechenzentren, und vor allen Dingen halt auch in die Energie. Und da muss ich auch sagen, wenn ich mir das angucke, die Amerikaner, die machen einen Riesensprung. Da geht erstens, was die Planung und Umsetzung angeht, viel, viel schneller als bei uns in Deutschland oder in Europa. Und das sehe ich uns wirklich auch hinten runterfallen, weil bei uns ist das noch gar kein Thema. Das heißt also, die Amerikaner fangen jetzt schon an, sie ziehen auch wie ein Magnet Investitionsgelder nach USA, was ja dann auch wiederum für Gewerbeimmobilien, insbesondere jetzt von TSO, dieser Ansatz spricht. Diese Gelder werden überall aus der Welt nach USA gelockt, angezogen für Investitionen. Und da wird auch USA, meiner Ansicht nach, es ist nicht klar, was die Chinesen machen, aber meiner Ansicht nach, was die westliche Welt angeht, auch da wiederum wird die USA die Führerschaft übernehmen. Und da ist aus Europa aus meiner Sicht aktuell wenig oder gar nichts zu sehen.
Und aber ich glaube, das ist nochmal, ja, pardon.
Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber von meiner Seite aus kann ich nur sagen, mache ich mir da auch wirklich wieder die Sorgen, weil wir in Deutschland insbesondere gar nicht die Stromkapazitäten haben, die für solche Rechenzentren erforderlich wären. Mhm. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie wollen wir das in Deutschland, das wird ja überhaupt nicht bei uns diskutiert, in der politischen Lage, dass man sich da überhaupt sagt, okay, wir wollen KI machen und wie soll das überhaupt funktionieren? Wo ist denn die Energie dafür da? Der Strom, wo kommt der denn überhaupt her? Und da hat ja keine, meiner Ansicht nach, keine Antwort, die, wo man sagen kann, ja, das ist wirklich jetzt ein Plan, ein Ziel und da wollen wir hin.
Ich glaube, ich würde sogar noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du hast eben zwei, drei wichtige Dinge gesagt, die, glaube ich, auch so ein bisschen typisch sind, nicht nur für dieses Thema KI. Lass uns mal so ein bisschen bei der Mentalität der Amerikaner bleiben, weil ich glaube, dann wird deutlich, warum wir in vielen Schlüsselpositionen da immer mehr uns den Rang mehr oder weniger abkaufen lassen und halt eben an uns vorbeiziehen lassen. Ich glaube, wir haben es ja auch vor Ort in ganz vielen kleinen Fällen noch mal erlebt, dieses Verhältnis der Amerikaner zur Politik und was wir hier in Deutschland und Europa haben. Also, dass wir hier sehr schnell und erstmal extrem stark darauf reagieren, wie hier politische Entscheidungen getroffen werden. Ich habe das Gefühl, aber korrigiere mich, wenn du das anders siehst, dass der Amerikaner, egal ob er im Angestelltenverhältnis ist oder wirklich ein echter Unternehmer ist, aber doch sehr unternehmerisch denkt. Das liegt auch daran, dass natürlich die Sozialsysteme lange nicht so gut sind wie hier. Also ich kann mich dort nicht auf den Staat verlassen, sondern ich muss selber gucken, wie ich zurechtkomme. Aber dieses selber zurechtkommen müssen hat aus meiner Sicht den Vorteil, dass du überall ja einfach eine andere Stimmung wahrnimmst, dass die Leute sagen, okay, dann muss ich halt das und das tun oder muss halt mein Geschäftsmodell überdenken, aber es wird nicht sofort nach dem Staat gerufen, während hier ja ganz schnell gesagt wird, naja gut, ich würde ja schon investieren, aber wenn ich das nicht bekomme oder den Fördertopf nicht bekomme oder dies nicht, dann geht's halt nicht. Also und das habe ich so das Gefühl, egal mit ob wir da mit einem Taxifahrer gesprochen haben oder mit jemandem in einer kleinen Boutique, im Restaurant oder eben wirklich auf der Business-Ebene, immer so das Gefühl, dieses Self-Made-Man, ich mache mein Ding und jetzt habe ich hier einen Präsidenten, naja, der ist halt ein bisschen seltsam, ich muss aber damit leben, aber ich bin sofort wieder beim Tagesgeschäft und klammere mich jetzt nicht so sehr an das, was da jetzt gerade passiert, mal abgesehen davon, dass ich es womöglich selber gar nicht beeinflussen kann. Und da sehe ich immer so den direkten Unterschied, wenn ich also direkt den Vergleich habe, jetzt in dem Fall Deutschland, USA. Und deshalb glaube ich auch, jetzt habe ich weit ausgeholt, aber am Ende des Tages geht es dann in diese Richtung. Warum laufen uns die Amerikaner bei solchen Sachen den Rang ab? Weil sie erstmal eine ganz andere Einstellung haben zum Business. Und dann erst gucken, wie kann ich es jetzt umsetzen? Und ich glaube, das ist so ein bisschen neben der Thematik, wo du gerade zu Recht hast, wo soll der Strom herkommen? Aber vor allen Dingen auch so ein echtes Mindset, oder?
Ja, das sehe ich auch genau, wie du es auch wieder sagst. Ich kann es nur bestätigen. Das ist auch meine Wahrnehmung. In Deutschland ruft jeder sofort nach dem Staat. Das ist so bei uns hinterlegt in der DNA, würde ich mal behaupten, weil das ist das Preußentum. Da kommt das ja her aus der Geschichte heraus, dass der Staat alles für mich regelt und macht. Und ich muss nur ein guter Bürger sein, wenn ich die Regeln und Gesetze befolge und kann mich auf den Staat verlassen. In den USA ist es ganz anders. Der Staat soll die wichtigen Dinge regeln. Aber das Individuelle, was das Wirtschaften auch angeht, da sagt der Staat, das ist dein Business. Da musst du dich selber drum kümmern. Und das ist auch bei den Amerikanern so gewollt. Und ich finde es eine gute Sache, weil du hast eine ganz andere Entfaltungsmöglichkeit. Das ist ja auch wiederum ein Problem. Die ganzen Firmen, die jetzt Milliardenbeträge an Börsenwert haben, wie eine Google, die sind ja als Start-up-Unternehmen gestartet. Das heißt also, in den USA findest du auch einen Markt dafür, wenn du nichts hast, aber du hast eine gute Idee, dass du auch Geldgeber findest, die dich finanzieren. Mhm. Und dann kommt was laufen. Das ist immer dem Grundgedanken geschuldet, dass man eben selber was machen kann und muss nicht darauf warten, dass mir der Staat irgendwie dabei behilflich ist oder mir eine Subvention gibt. Ich gebe nur mal das Beispiel, was wir ja auch jetzt in Deutschland hatten. Intel sollte ja in Magdeburg die Chipfabrik bauen. Mhm. Intel hat das ja dann auch gesagt, wollen wir machen. Aber aufgrund der hohen Subvention war das eigentlich nur gewollt. Jetzt hat Intel aber finanziell ein Problem und dementsprechend wird ja auch diese Chipfabrik nicht gebaut. Und in den USA gibt es diese Subventionen, die gibt es in gewisser Weise, gibt es die auch, aber ganz minimal, anders als bei uns. Und das sollte eigentlich auch immer der Grundgedanke sein, das empfehle ich auch immer dem Kunden, lassen Sie sich nicht von Subventionen oder Steuervorteilen alleine blenden, sondern das Geschäft an für sich, das muss einen Ertrag erbringen. Genau. Unabhängig davon, der Staat ihnen gibt, das ist für mich dann noch, das sind die Pluspunkte, die noch dazukommen. Aber ob sich das überhaupt rechnet, das muss man immer ohne den Staat machen.
Absolut, ja. Und das ist eben das, was ich glaube, dass das spürt man überall, dass da halt eben dieses Unternehmertum, dieses Selbstverantwortung zu übernehmen, dass das so mit ein Grund ist, warum die Amerikaner auch von der Wirtschaftskraft her so stark sind, wie sie sind. Und warum sie auch diese große Resilienz haben, wenn es mal eine Verwerfung gibt. Ich vergleiche das immer hier damit, dass ich mich hier natürlich jetzt 2 Tage lang intensiv mit dir über das Wetter austauschen kann und kann sagen, boah, wie grausam ist dieses Wetter hier in Deutschland, mal abgesehen davon, dass es im Moment ganz schön ist, aber ne, wenn wir jetzt in den November gehen, ich kann das jetzt zelebrieren und einen ganzen Tag mit dir darüber diskutieren, aber ich kann das ja überhaupt nicht ändern. Und genauso gut kann ich jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft stundenlang diskutieren, was schlecht an der Person Trump ist oder an wem auch immer. Oder aber ich sage, okay, was hat das jetzt für eine Konsequenz? Was hat das für mein Business für eine Auswirkung? Was muss ich ändern und muss mich da anpassen? Und dann sind das kleine Veränderungen. Oder aber ich sage, komm, ich sitze das Ganze einfach aus, weil im Zweifel ist es in einem halben Jahr auch schon wieder anders. Und diese Mentalität, glaube ich, die fehlt uns hier. Und das sehen wir auch immer wieder, wenn wir dann vor Ort sind. Deswegen, glaube ich, ist das so wichtig, dass man zunächst mal verstehen muss, wie die Amerikaner generell ticken, wie also die Menschen dort vor Ort sind. Und da haben wir, wie gesagt, denke ich, ganz viele schöne Beispiele gefunden, auch was das Thema Service angeht. Wenn ich was verkaufen möchte, wenn ich eine Dienstleistung anbieten möchte, natürlich, dann bin ich doch freundlich und nett. Ja, und das können wir hier teilweise in ganz vielen Branchen nicht nachvollziehen, dass gerade im Dienstleistungsbereich ja so gar keine Servicebereitschaft herrscht. Und da sind die Amerikaner völlig anders. Aber lass uns noch mal kurz auf unser Business zurückkommen, auf die Immobilien. Wir haben uns ja verschiedene Sachen angeguckt, auch einiges zum Thema Apartments, also Wohnimmobilien, wo wir, glaube ich, auch beide wieder sehr begeistert waren, weil auch das ist eine Mentalitätsfrage, wie der Amerikaner wohnt. Der möchte nämlich auch ganz gerne das, was wir vielleicht einmal im Jahr in unserem Jahresurlaub haben möchten, nämlich so vielleicht irgendwo so eine Hotelanlage in so einem All-Inclusive-Charakter, wo vom Fitnessstudio bis zu tollen Restaurants und Parks alles vorhanden ist. Das ist auch etwas, was der Amerikaner zum Wohnen nachfragt. Und deshalb haben wir uns da auch nochmal ein Apartmentobjekt angeguckt von einem Joint-Venture-Partner, mit dem wir zusammen so ein Apartment-Komplex bauen werden, nämlich hochwertige sogenannte Family Offices, wo also eben tatsächlich Mehrfamilienhäuser im Sinne von Geschossbau entstehen, aber eben auch, mal abgesehen von der hochwertigen Ausstattung, dann inklusive dieser sozialen Räume, Working Spaces, wie es so schön heißt, wo ich halt mich zurückziehen kann und arbeiten kann, bis hin zu ja, eine Lobby, Restaurant oder aber eben ganz oben auf dem Dach dann halt eben der Pool mit allen Annehmlichkeiten oder aber eben die tollen Fitnessstudios. Und das ist dann alles inkludiert, natürlich in einer entsprechenden Miete. Das kostet natürlich Geld. Aber das ist zum Beispiel was, habe ich hier in Deutschland noch nie gesehen, würde wahrscheinlich auch gar nicht so stark nachgefragt. Ist aber auch wieder etwas, wo die Amerikaner völlig anders ticken und da auch wirklich bereit sind, wenn sie sich leisten können, natürlich dann auch sowas nachzufragen als Mietraum. Ne?
Ja, das hat mich auch beeindruckt. Vor allen Dingen halt, was ich sehr schön fand, wo wir uns die Sachen ja auch angeguckt haben, diese Mikro-Apartments, dass man sagt, okay, man ist alleine oder zu zweit als Pärchen Man hat ein kleines Mikroapartment, aber man hat eben die Dachterrasse, die man nutzen kann. Lässt einen Catering-Service kommen, wenn man eine Geburtstagsfeier hat oder macht einfach mal so eine Feier. Also man braucht gar nicht diese riesige Wohnung in der Stadt, die ja auch dann wirklich, in Atlanta ist ja auch ein Hochpreissegment, wenn man in der Innenstadt ist, sodass man sagen kann, okay, ich habe zwar eine kleinere Wohnung, aber ich habe alle Möglichkeiten, die eigentlich jemand hat, der das ganze Jahr über eine große Wohnung hat, aber im Prinzip doch gar nicht alle Zimmer nutzt. Mhm. Und das Konzept hat mich sehr angesprochen, weil einfach auch für die Menschen gedacht ist, die sagen, okay, die Wohnung ist da, da habe ich meine Kleidung, da kann ich mir auch mal eine Mahlzeit zubereiten, ich kann mal relaxen. Aber letztendlich, wenn ich mal größere Events habe, dann miete ich mir ja einfach mal eine Dachterrasse für einen Tag oder zwei, lasse den Catering-Service kommen oder ich gehe ins Fitnessstudio, wie auch immer, was ich sowieso auch dann nutzen kann. Und das ist einfach eine gute Sache. Und das gibt es bei uns in der Form nicht.
Deswegen, also das ist sehr, pardon.
Hat mich deswegen sehr angesprochen, weil das wirklich auch, ich denke mal, hier auch ein Erfolgsrezept sein könnte. Aber wie gesagt, in Deutschland ist halt alles regulatorisch. Wahrscheinlich kann man das Fitnessstudio gar nicht so betreiben. Da braucht man dann nochmal spezielle Genehmigungen für und ob das dann überhaupt Wohnraum ist oder nicht. Also wir stehen uns mit ganz vielen Dingen selbst im Weg, weil wir einfach zu viele Gesetze und Regeln haben und gucken immer, warum es nicht geht. Und die Amerikaner gucken von der Seite her, sag mir, wie ich es machen muss, damit es geht.
Ja, perfekt, genau. Dieses Lösungsorientierte, das fehlt uns hier tatsächlich. Und das ist auch der Grund, und da sind wir so ein bisschen wieder bei der Ausgangslage oder auch schon so ein bisschen in Richtung Schlusswort. Ich glaube, im Moment konzentriert sich sehr viel an den reinen wirtschaftlichen Daten und Fakten, die sicherlich durch die Person Trump so ins Rampenlicht geraten. Da ist natürlich vieles, was hinterfragt wird. Wenn wir aber mal an unser Investment denken, Immobilie, und dann auch mit dem Wissen, dass eine Immobilieninvestition immer langfristig ist, dann dürfen wir uns meiner Meinung nach nicht an diesen tagespolitischen Dingen zu sehr aufhalten, denn da wird es immer einen Wandel geben. Und unser Gründer und Präsident Boyd Simpson, der hat dann mal im Interview gesagt, naja, also ich kann ja jetzt nicht meine Investmentstrategie ändern, die seit 1988 funktioniert, nur weil gerade aktuell die Republikaner mit Trump an der Regierung sind. Wenn das dann mal wieder weg ist und wenn es einen nächsten gibt, dann müsste ich ja ständig anfangen, mich zu hinterfragen. Also mache ich mein Business so, wie es seit über 35 Jahren erfolgreich ist und nehme das halt zur Kenntnis, dass das ein oder andere gerade mal in die Richtung läuft, aber ohne mich zu sehr daran festzuhalten. Denn was viel wichtiger ist, und das haben wir ja vor Ort auch gemerkt, die Amerikaner gerade im Südosten, wo Atlanta liegt, eine sehr junge Bevölkerung, eine weiterhin stark wachsende Bevölkerung, also völlig andere Themen, als wir das beispielsweise in Europa und Deutschland haben, wo die Bevölkerungszahl niedriger wird und das Alter weiter steigt. Das heißt, die Arbeitsproduktivität, die ist unabhängig von der Tagespolitik relativ hoch, weil viele junge Menschen und weiter wachsende Bevölkerung dafür sorgen. Und dann kommt halt genau diese Spirale, die wir ja auch vor Ort gesehen haben. Das heißt, die Leute können gutes Geld verdienen, haben halt gute Möglichkeiten für Jobs. Es kommen immer mehr Firmen eben auch in diesen Südosten, wie du eingangs ja schon gesagt hast, die früher eher vielleicht in Kalifornien ansässig waren. Aber amerikanische Unternehmen gehen dahin, wo die Bevölkerung ist und wo sie wissen, dass sie entsprechendes Fachpersonal bekommen. Und dann fängt so eine Spirale an, ne? Dass also der Mitarbeiter, der gut verdient, natürlich auch entsprechend konsumiert. Der kann sich auch eine Wohnung leisten, die vielleicht 2.000, 3.000 Dollar im Monat kostet, aber dafür all-inclusive eben all die Annehmlichkeiten hat, die wir eben beschrieben haben. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann prosperiert natürlich so eine Wirtschaft, ja, weil es halt eben so einen Kreislauf gibt, der immer wieder angetrieben wird. Und das ist aus meiner Sicht für einen Investor, der sagt ja, wenn ich jetzt Geld investieren möchte und ich möchte auch im Dollarraum weiter investiert sein, dann kann natürlich die Immobilie dort in den USA eine sinnvolle Investition sein. Und dann muss ich mir genau diese Rahmendaten angucken, also die volkswirtschaftlichen Daten, die dann natürlich viel stärker ins Gewicht fallen als diese berühmte Tagespolitik. Und auch wenn man den Dollar jetzt im Moment mal sehr schwierig einschätzen kann, fällt er weiter, bleibt er auf dem Niveau stehen? Das kannst du mir noch mal bestätigen als Vermögensberater. Wenn ich jetzt einmal entschieden habe, einen gewissen Prozentsatz meines Vermögens in diesem Währungsraum Dollar zu lassen, dann werde ich ja auch nicht permanent anfangen, da Erträge rauszuziehen und die wieder umzutauschen. Also der Kurs spielt jetzt beim Einstieg eine Rolle. Und da sind wir aktuell bei rund 1,16 etwa, die der Dollar hat im Verhältnis zum Euro, natürlich in einer sehr günstigen Situation, selbst wenn es vielleicht in ein paar Monaten noch günstiger wäre. Aber ich werde dieses optimale Timing sowieso nicht erreichen. Also jemand, der sagt, ich investiere in den Dollar und bleibt dort auch drin, für den ist natürlich der aktuelle Kurs nur wichtig, wenn er zum ersten Mal umtauscht, also konvertiert. Und dann habe ich ganz andere Argumente für ein Investment, als das über die Tagespolitik mit den aktuellen Ergebnissen dann der Fall wäre. Oder siehst du es anders?
Ich sehe das mit der Wahrnehmung auch genau, was Trump angeht. Er spielt bei uns in den Medien, kommt jeden Tag vor in den Medien. Aber diese ganze Politik, die er verfolgt, die zielt ja darauf ab, dass letztendlich Amerika wirtschaftlich nach vorne kommt und die Spitzenposition behält. Und deshalb sage ich, muss man emotional und rational, was Amerika angeht, trennen. Ich kann emotional sagen, okay, der Trump ist jetzt ein Präsident, den finde ich als Mensch und was er von sich gibt, finde ich nicht okay. Auf der anderen Seite tut er aber sehr viel, um den Wirtschaftsstandort Amerika attraktiver zu machen. Die Zollpolitik zielt ja gerade darauf ab, dass jetzt ganz viele Unternehmen ihre Produktionsstätten nach USA verlagern und da produzieren. Ganz einfach, warum? Das wird ja auch bei uns in den Medien viel zu wenig gesagt. Die Energiekosten sind viel niedriger als in Europa. Allen Dingen halt die Planbarkeit, die ist viel größer, weil diese Energie steht zur Verfügung. USA ist ein autarkes Land mittlerweile. Also die sind Erdölexporteur, Gasexporteur. Das heißt, die sind nicht mehr abhängig von den arabischen Ländern. Und diese Unabhängigkeit, die kommt auch wirtschaftlich dem Standort USA sehr zugute. Und deswegen kann ich nur wiederum auch sagen, jemand, der sagt, naja, kann ich in Amerika noch investieren, weil der Trump ist doch da, dann sage ich gerade, deshalb muss man investieren. Ich sehe es von der ganz anderen Seite her, weil das, was er tut, das tut zwar uns als Deutschland weh, aber wirtschaftlich gesehen ist es für eine Investition, und darum geht es ja in unserem Podcast heute, für eine Investition in den USA ist das, was der Trump macht, sehr gut. Aber wie gesagt, letztendlich vielen nicht bewusst, aber wenn man um das Thema Geldanlage spricht, muss man ja sagen, macht es Sinn, da zu investieren? Und dann kann ich nur das nochmal sagen, der Trump macht, was die Wirtschaftspolitik angeht, sehr viel richtig für USA. Und mich hat jetzt nur gestern habe ich mit einem Kunden gesprochen, der hat dann auch gefragt, naja, ist denn mein Geld sicher? Und dann habe ich gesagt, naja, also das Geld ist in den USA für mein Dafürhalten sicherer, als es mittlerweile in Deutschland ist. Ganz einfach deshalb, weil hier ich sage es wirklich mal, der übergriffige Staat immer mehr Gesetze und Regeln bringt, die das Vermögen scheibchenweise entwerten. Und daher ist auch nochmal, um das vielleicht nochmal vom Anfang zu wiederholen, eine strategische Geldanlage, die sollte man jetzt auch mehr immer in den Fokus rücken, weil ansonsten ist man wirklich von einem Standort und von einer Währung abhängig. Und deswegen kann ich nur immer appellieren, wenn man ein kleines Vermögen auch hat, trotzdem darüber nachzudenken, eine strategische Ausrichtung zu machen. Und da gehört für mich USA und auch der US-Dollar als positives Asset dazu.
Mein Lieber, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das kann man nicht mehr verbessern oder ergänzen. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben einen relativ langen Podcast gemacht, aber ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. Ich hoffe, dass ihr dort draußen, die uns zuhören, das genauso seht. Wir haben versucht, ein bisschen was rüberzubringen von der Mentalität der Amerikaner, von der Attraktivität gerade des Südostens, wo wir jetzt eben uns getroffen haben in Atlanta. aber auch so ein bisschen die Unterschiede aufzuzeigen, die jetzt gerade zwischen Europäern und den Amerikanern herrscht, aber auch dann, um das Verständnis zu werben, warum ein Investment dort interessant sein kann und welche Argumente dafür sprechen, die wir hier so täglich in den Medien eben nicht wahrnehmen, weil natürlich die Berichterstattung eine andere ist. Dieter, mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir sind eh im regelmäßigen Austausch, deswegen schön, dass wir das genutzt haben und hier einfach mal die Starttaste gedrückt haben, um das Ganze aufzunehmen. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und denke, wir sehen und hören uns bei Gelegenheit. Ich möchte hier nochmal der Community danken fürs Zuhören. Denkt bitte daran, gerne auch den Podcast zu abonnieren. Wie gesagt, auf allen Podcast-Plattformen findet ihr Growing Values und könnt dann dort halt sicherstellen, dass ihr keine Folge mehr verpasst und da auch eben eine regelmäßige Erinnerung bekommt. Und ansonsten, wie gesagt, wenn es Feedback gibt, immer gerne Lob und Kritik, alles dann über die Plattform oder eben direkt auf unserer Internetseite, die wird gleich nochmal eben im Abspann genannt. Und dann wünsche ich euch ebenfalls eine schöne Restwoche, eine schöne gute Zeit und wir hören uns dann im November wieder. Bis dahin, gute Zeit für euch alle, bleibt gesund und Dieter, wie gesagt, danke, dass du dabei warst. Wir hören uns und sehen uns bei Gelegenheit.
Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite aus. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil einfach dieses Amerika-Bashing, da muss man einfach das mal von der neutralen Seite aus sehen. Und es geht ja darum, wie kann man in USA investieren? Und das ist ganz gut, wenn man sich da mal austauscht und mal eine andere Sichtweise offenbart. Von meiner Seite alles Gute wünsche ich auch allen Zuhörern und ich sage einfach mal auf bald.
Prima, also bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Growing Values, der Podcast von TSO, The Simpson Organization. Noch Fragen? Melde dich im Kommentarfeld deiner Podcast-App oder auf tso-europe.de.